Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Samstagvormittagsversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage willkommen und begrüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die überall auf der Welt an der Konferenz teilnehmen. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und führenden Amtsträger, die die ganze Konferenz über anwesend sind. Wir grüßen von ganzem Herzen Präsident Thomas S. Monson, der diese Veranstaltung von zu Hause aus mitverfolgt. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Die ihr den Herrn liebt« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Arise, O God, and Shine«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Larry R. Lawrence von den 70ern.
Thank you. Unser Vater im Himmel, wir lieben dich und wir sind so dankbar für die Generalkonferenz, die du uns in der Kirche in diesen letzten Tagen gegeben hast. Wir danken dir für all das, was diejenigen tun, um uns diese Botschaft überbringen zu können. Für viele ist diese Generalkonferenz der erste Berührungspunkt mit der Kirche. Wir bitten dich, hilf ihnen zu sehen, wie großartig diese Kirche ist, dass sie Ohren haben zu hören und Herzen zu fühlen, damit sie die Lehren verinnerlichen. Viele sind zur Konferenz gekommen, die Probleme haben und die Fragen in ihrem Herzen tragen. Bitte segne sie mit der Gabe des Heiligen Geistes, dass sie die Antworten finden, die sie suchen. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. In seinem Namen versammeln wir uns hier. Wir bitten dich um einen Segen für unseren Propheten Thomas S. Monson. Lass ihn wissen, dass wir als Mitglieder überall auf der Welt ihn lieben. Und um diesen Segen bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor singt jetzt das Lied »Segne unseren Propheten«. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Schwester Bonnie L. Oskarsson, die Präsidentin der jungen Damen. Im Anschluss spricht Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns.
Ich denke, wir konnten fühlen, wie die Menschen überall in der Welt mit uns hier gesungen haben. Gott segne unseren geliebten Propheten. Als wir uns kürzlich mit Präsident Monson getroffen haben, hat er mit großem Ernst gesagt und Feierlichkeit und Freude, wie sehr er den Herrn liebt, dass er weiß, dass der Herr ihn liebt. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß, dass Präsident Monson sehr dankbar ist für ihre Liebe, ihre Gebete und ihre Hingabe gegenüber dem Herrn und seinem Evangelium. Meine lieben Freunde, vor fast 100 Jahren machte eine Familie aus Oregon Urlaub im über 3000 Kilometer entfernten Indiana. Dabei kam ihr der Hund des Hauses abhanden, Bobby. Die verzweifelte Suche nach ihm brachte nichts ein. Bobby war nirgends aufzufinden. Schweren Herzens machte sich die Familie auf den Heimweg. Jede Meile führte sie weiter zurück von ihrem geliebten Haustier. Selbst Monate später fand die Familie zu ihrer großen Überraschung Bobby für ihr Haustier in Oregon vor. Struppig, abgemagert, die Pfoten bis auf den Knochen abgewetzt, musste er wohl die gesamte Strecke alleine gelaufen sein. Die Geschichte von Bobby beflügelte die Fantasie der Menschen in ganz Amerika und wurde er als Bobby der Wunderhund bekannt. Bobby ist nicht das einzige Tier, das die Wissenschaft mit einem erstaunlichen Orientierungssinn und seinem Heimatinstinkt verblüfft hat. Einige Monarchfalter legen jedes Jahr fast 5000 Kilometer auf dem Weg in Gefilde zurück, in denen sie besser überleben können. Die Lederschildkröte überquert auf dem Weg von Indonesien an die kalifornische Küste den Pazifischen Ozean. Buckelwale schwimmen von den kalten Gewässern am Nordpol und am Südpol zum Äquator und zurück. Und fast noch unglaublicher, die Küstenseeschwalbe fliegt jedes Jahr vom nördlichen Polarkreis zur Antarktis und zurück. Das sind beinahe 100.000 Kilometer. Wenn Wissenschaftler sich mit diesem faszinierenden Verhalten beschäftigen, stellen sie Fragen wie: Woher wissen die Tiere, wo sie hin müssen? Oder wie lernt jede Nachfolgegeneration dieses Verhalten? Wenn ich von so starken Instinkten bei Tieren lese, kann ich mich nur verwundert fragen: Ist es möglich, dass auch der Mensch eine ähnliche Sehnsucht hat? Ein inneres Leitsystem, wenn man so will, das ihn zu seiner himmlischen Heimat hinzieht. Ich glaube, dass jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, den Ruf des Himmels irgendwann in seinem Leben schon einmal gefühlt hat. Tief in uns liegt ein Verlangen, irgendwie hinter den Schleier zu gelangen und die himmlischen Eltern in die Arme zu schließen, die wir einst kannten und liebten. Der ein oder andere mag die Sehnsucht unterdrücken und seine Seele diesem Ruf verschließen. Wer aber das Licht in sich nicht auslöscht, kann zu einer unglaublichen Reise aufbrechen, einem wunderbaren Zug in himmlische Gefilde. Die erhabene Botschaft der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, besteht darin, dass Gott unser Vater ist, dass er sich um uns sorgt und dass es einen Weg zu ihm zurückgibt. Gott ruft ihnen zu. Gott kennt alle ihre Gedanken, ihre Sorgen und ihre größten Hoffnungen. Gott weiß, wie oft sie nach ihm gesucht haben, wie oft sie unbändige Freude verspürt haben, wie oft sie in Einsamkeit geweint haben, wie oft sie sich hilflos gefühlt haben, wie oft sie durcheinander oder aufgebracht waren. Doch, wie es bei ihnen auch gewesen sein mag, ob sie ins Straucheln geraten, verbittert oder gescheitert sind, ob sie sich hintergangen, angeschlagen oder erledigt fühlen, seien sie versichert, dass sie nicht allein sind. Gott ruft ihnen nach wie vor zu. Der Retter streckt ihnen seine Hand entgegen. Und wie bei den Fischern, die vor so langer Zeit am Ufer des Sees Genezareth standen, sagt er ihnen mit grenzenloser Liebe: Komm und folge mir nach. Wenn sie ihn nur hören wollen, dann spricht er noch heute zu ihnen. Wenn sie den Weg eines Jüngers beschreiten, wenn sie sich auf den himmlischen Vater zubewegen, dann ist etwas in ihnen, was ihnen bestätigen wird, dass sie den Ruf des Erretters vernommen und ihr Herz auf das Licht ausgerichtet haben. Es wird ihnen sagen, dass sie auf dem rechten Weg sind und dass sie nach Hause zurückkehren. Seit Anbeginn der Zeit haben Gottes Propheten die Menschen ihrer Tage dazu aufgerufen, auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, zu hören, auf seine Gebote und Gesetze zu achten und zu ihm mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurückzukehren. In den Heiligen Schriften finden wir 1000 Gründe, warum wir das machen sollten. Ich möchte heute 2 Gründe nennen, warum wir zum Vater zurückkehren sollten. Erstens, ihr Leben wird dadurch besser. Zweitens, Gott wird sich ihrer bedienen, um das Leben anderer besser zu machen. Ich bezeuge, wenn wir uns auf die unglaubliche Reise begeben, die zu Gott führt, oder wenn wir sie fortsetzen, wird unser Leben besser. Das heißt jedoch nicht, dass unser Leben sorgenfrei verlaufen wird. Wir alle kennen treue Anhänger Christi, die unter Schicksalsschlägen und Ungerechtigkeit leiden. Jesus Christus selbst hat mehr als jeder andere gelitten. So wie Gott seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten, lässt der Gerechte wie Ungerechte durch Widerstände prüfen. Manchmal erscheint es uns unser Leben gerade deshalb schwierig, weil wir uns bemühen, nach unserem Glauben zu leben. Nein, wenn Sie dem Retter folgen, werden Sie nicht aller Prüfungen entledigt. Doch die Schranken zwischen Ihnen und der Hilfe, die Ihr Vater im Himmel Ihnen geben möchte, werden beseitigt. Gott wird bei Ihnen sein. Er wird Ihre Schritte lenken. Er wird neben Ihnen gehen und Sie sogar tragen, wenn Ihre Not am größten ist. Sie werden die erlesene Frucht des Geistes genießen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Diese geistigen Früchte sind nicht das Ergebnis von weltlichem Wohlstand, Erfolg oder einfach Glück. Sie kommen daher, dass man dem Retter folgt und können selbst inmitten der finstersten Stürme unsere treuen Begleiter sein. Die Feuersbrünste und Unbilden des sterblichen Lebens mögen uns bedrängen und ängstigen. Wer aber sein Herz Gott zuwendet, wird von dessen Frieden umschlossen. Seine Freude wird nicht geschmälert. Er wird weder verlassen noch vergessen. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn, heißt es in den Heiligen Schriften. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wer dem inneren Ruf folgt und Gott sucht, wer betet, glaubt und den Weg beschreitet, den der Retter bereitet hat, der empfängt, selbst wenn er gelegentlich auf diesem Weg strauchelt, die tröstliche Gewissheit, dass alles zu seinem Guten zusammenwirken wird. Denn Gott gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Und der Herr fragt in seiner Güte, möchten Sie anhaltende Freude erleben? Sehen Sie sich im Herzen danach, den Frieden zu spüren, der alles Verstehen übersteigt? Dann wenden Sie Ihr Herz dem Licht zu. Beginnen Sie Ihre eigene wunderbare Heimreise. Wenn Sie dies tun, wird Ihr Leben besser, glücklicher und bekommt mehr Sinn. Auf Ihrer Heimreise zum Vater im Himmel werden Sie bald merken, dass es bei dieser Reise nicht nur um Ihr eigenes Leben geht. Nein, dieser Weg führt Sie unweigerlich dahin, im Leben der anderen Kinder Gottes, Ihrer Brüder und Schwestern, ein Segen zu werden. Und das Bemerkenswerte an dieser Reise ist, wenn Sie Gott dienen und sich um Ihre Mitmenschen kümmern und ihnen helfen, erkennen Sie großartige Fortschritte in Ihrem eigenen Leben und zwar in einer Art und Weise, die Sie sich kaum vorstellen können. Vielleicht halten Sie sich selbst nicht gar so nützlich. Vielleicht sehen Sie sich selbst nicht als Segen für einen anderen. Wenn wir uns selbst betrachten, sehen wir oft nur unsere Grenzen und unsere Defizite. Möglicherweise glauben wir, wir müssten uns irgendwie steigern, damit Gott sich unserer bedienen kann. Noch intelligenter, wohlhabender, charismatischer, talentierter, geistiger sein. Segnungen stellen sich aber weniger wegen ihrer Fähigkeiten, sondern vielmehr wegen ihrer Entscheidungen ein. Und der Gott, der das Weltall erschaffen hat, wirkt in ihnen und durch sie und macht ihre einfachen Bemühungen groß, um seine Absichten zu verwirklichen. Sein Werk ist schon immer nach diesem wichtigen Grundsatz vorangekommen. Aus etwas Kleinem geht das Große hervor. In seinem Schreiben an die Heiligen in Korinth stellte Paulus fest, dass unter ihnen nicht viele nach weltlichen Maßstäben als weise gelten würden. Darauf aber kam es nicht an. Denn das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Die Geschichte vom Werk Gottes ist voller Menschen, die sich selbst für unzulänglich gehalten haben. Doch sie haben demütig gedient und sich auf die Gnade Gottes und seine Verheißung verlassen. Ihr Arm wird mein Arm sein, und ich werde ihr Schild sein. Und sie werden mannhaft für mich kämpfen, und ich werde sie bewahren. Letzten Sommer hatte meine Familie die Gelegenheit, einige der historischen Orte aus der Anfangszeit der Kirche im Osten der Vereinigten Staaten zu besuchen. Auf besondere Weise ist uns die Geschichte dieser Zeit wieder bewusst geworden. Menschen, von denen ich viel gelesen hatte, wie zum Beispiel Martin Harris, Oliver Cowdery oder Thomas B. Marsh, traten mir noch lebhafter vor Augen, als wir die gleichen Wege entlang gingen wie sie und darüber nachdachten, welche Opfer sie für den Aufbau des Gottesreiches gebracht hatten. Sie hatten viele einzigartige Wesenszüge, die es ihnen ermöglichten, zur Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi einen nennenswerten Beitrag zu leisten. Sie waren aber auch menschlich, schwach und fehlbar. So wie Sie und ich. Manche waren zu anderen Ansichten als der Prophet Joseph Smith gelangt und von der Kirche abgefallen. Später aber erlebten etliche von diesen einen Herzenswandel, demütigten sich, strebten erneut die Gemeinschaft mit den Heiligen an und fanden sie. Wir neigen vielleicht dazu, Brüder oder andere Mitglieder wie diese zu verurteilen. indem wir sagen, ich hätte mich niemals vom Präten Joseph losgesagt. Das mag wohl sein, aber wir wissen nicht, wie das Leben zur damaligen Zeit und unter den damaligen Umständen war. Nein, vollkommen waren diese Brüder nicht. Aber wie ermutigend ist es doch, dass Gott sich ihrer trotzdem bedienen konnte. Er kannte ihre Stärken und Schwächen. Und er verschaffte ihnen die außergewöhnliche Gelegenheit, der herrlichen Hymne von der Wiederherstellung die eine oder andere Strophe oder Melodie hinzuzufügen. Wie ermutigend ist es, zu wissen, dass Gott uns gegenüber, wenn wir ihm unser Herz zuwenden, trotz unserer Unvollkommenheit großzügig und gütig ist und uns in seine Absicht einbindet. Wer Gott und seine Mitmenschen liebt und ihnen dient und wer sich aktiv an seinem Werk beteiligt, der wird sehen, wie sich in seinem Leben und im Leben der Menschen, die er liebt, Wunderbares ereignet. Türen, die verschlossen waren, werden sich öffnen. Engel werden ihm vorhergehen und ihm den Weg bereiten. Welche Aufgaben sie in ihrem Umfeld oder in der Kirche auch erhalten haben, Gott wird sich ihrer bedienen, wenn sie nur wollen. Er wird ihre gerechten Wünsche groß machen und das, was sie durch ihr liebevolles Tun sehen, in eine überreiche Ernte der Güte verwandeln. Wir alle sind Fremde und Gäste auf dieser Welt. In vielerlei Hinsicht sind wir weit von unserer Heimat entfernt. Doch das bedeutet nicht, dass wir uns verloren oder einsam fühlen müssen. Unser lieber Vater im Himmel hat uns das Licht Christi gegeben. Tief in uns drängt uns ein himmlisches Verlangen, während unserer Pilgerreise zurück in unsere himmlische Heimat, unsere Augen und unser Herz Gott zuzuwenden. Das kostet Mühe. Man kommt dort nicht hin, ohne dass man sich Mühe gibt, von ihm zu lernen und ohne seine Anweisungen zu verstehen, sie sorgsam auszuführen und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Nein, das Leben ist kein Auto, das von selbst fährt. Es ist kein Flugzeug, bei dem der Autopilot eingeschaltet ist. Man kann sich auch nicht einfach im Wasser des Lebens treiben lassen und davon ausgehen, dass einen die Strömung schon dahin trägt, wo man eines Tages ankommen möchte. Ein Jünger muss vielmehr bereit sein, auch gegen den Strom zu schwimmen, wenn es sein muss. Niemand anders als Sie selbst ist für Ihren Lebensweg verantwortlich. Der Retter wird Ihnen helfen und Ihnen den Weg bereiten. Aber der Entschluss, ihm zu folgen und seine Gebote zu halten, muss von Ihnen kommen. Das ist ganz allein Ihre Aufgabe und ganz allein Ihnen vorbehalten. Es ist Ihr großes Abenteuer. Bitte achten Sie auf den Ruf des Erretters. Folgen Sie ihm nach. Der Herr hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage eingerichtet, um ihnen bei ihrem Entschluss, Gott und ihren Mitmenschen zu dienen, zu helfen. Die Kirche hat den Zweck, sie zu ermutigen, zu erklären, aufzurichten und zu inspirieren. Sie bietet ihnen Gelegenheit, Mitgefühl zu zeigen, sich anderen zuzuwenden und heilige Bündnisse zu erneuern und zu halten. Sie ist dazu bestimmt, ihnen ein Segen zu sein und ihr Zuhause, ihren Wohnort und ihr Land besser zu machen. Kommen Sie, schließen Sie sich uns an und bauen Sie auf den Herrn. Bringen Sie Ihre Talente in sein wunderbares Werk ein. Wenden Sie sich allen zu, die den Wunsch haben, die Sehnsucht nach unserer himmlischen Heimat zu verspüren und ihr nachzugeben. Machen Sie ihnen Mut, heilen und unterstützen Sie sie. Schließen wir uns Das Evangelium ist eine alles übertreffende Botschaft der Freude, des Glücks und der Freude. Es ist der Weg, der uns nach Hause führt. Wenn wir das Evangelium glaubensvoll und tatkräftig annehmen, Tag für Tag und Stunde für Stunde, kommen wir unserem Gott ein klein wenig näher. Unser Leben wird besser. Und der Herr wird sich unserer auf bemerkenswerte Weise bedienen, damit wir unseren Mitmenschen ein Segen sind und Gottes ewige Absichten verwirklichen werden. Darum bete ich von ganzem Herzen und gebe Ihnen meinen Segen als Apostel des Herrn im Namen Jesu Christi. Amen.
In letzter Zeit haben wir eine große Anzahl von Naturkatastrophen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Asien, der Karibik und Afrika erlebt. Das hat das Beste in Menschen zum Vorschein gebracht. Tausende sind in Aktion getreten, um denjenigen zu helfen, die in Gefahr oder Not sind und die Verlust erlitten haben. Ich habe mich sehr gefreut, als ich nach den letzten Wirbelstürmen junge Damen in Texas und Florida gesehen habe, die zusammen mit vielen anderen die gelben T-Shirts mit der Aufschrift Helping Hands angezogen und mitgeholfen haben, Häuser von Schutt zu befreien. Viele weitere Tausende würden sich gerne zu diesen Orten geballter Not auf den Weg machen, wäre da nicht die Entfernung. Stattdessen haben sie großzügig gespendet, um Leid zu lindern. Ihre Großzügigkeit und ihr Mitgefühl sind inspirierend und christlich. Heute möchte ich einen Aspekt des Dienens erwähnen, der meiner Meinung nach für alle wichtig ist, ganz gleich, wo wir sind. Für diejenigen unter uns, die sich angesichts der Nachrichten über die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit hilflos gefühlt haben, weil sie nicht wussten, was sie tun können, liegt die Antwort vielleicht direkt vor unseren Augen. Der Retter hat erklärt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Präsident Thomas S. Monson hat über diese Schriftstelle gesagt: Ich glaube, der Herr sagt uns damit, dass unser Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Wer nur für sich selbst lebt, verkümmert schließlich und verliert bildlich gesehen sein Leben. Während derjenige, der sich im Dienst an anderen verliert, wächst und aufblüht und somit sein Leben rettet. Wir leben in einer Kultur, in der wir uns immer mehr auf den kleinen Bildschirm in unseren Händen konzentrieren, als auf die Menschen um uns herum. Wir schicken SMS und Tweets, anstatt jemanden in die Augen zu schauen und ihn anzulächeln oder, was noch seltener ist, ein persönliches Gespräch zu führen. Es ist uns oft wichtiger, wie viele Leute uns folgen oder unsere Beiträge mit Gefällt mir markieren, als einen Freund zu umarmen und Liebe, Anteilnahme und spürbares Interesse zu zeigen. So erstaunlich hilfreich die moderne Technik bei der Verbreitung der Botschaft des Evangeliums Jesu Christi ist und auch dabei, mit Angehörigen und Freunden in Verbindung zu bleiben, wenn wir bei der Nutzung unserer Geräte nicht Acht geben, kehren vielleicht auch wir uns allmählich nach innen und vergessen, dass es beim Leben des Evangeliums auf das Dienen ankommt. Diejenigen von euch, die Jugendliche und junge Erwachsene sind, ihr liegt mir am Herzen und ich glaube an euch. Ich habe gesehen und gespürt, dass ihr dienen und in der Welt einen Beitrag leisten möchtet. Ich glaube, die meisten Mitglieder betrachten das Dienen als das Herzstück ihrer Bündnis und ihrer Nachfolge Christi. Ich glaube aber auch, dass wir manchmal schnell einige der größten Gelegenheiten, anderen zu dienen, verpassen, weil wir abgelenkt sind oder anspruchsvolle Möglichkeiten suchen, die Welt zu verändern. Und nicht sehen, dass manchmal die wichtigste Hilfestellung, die wir leisten können, in unserer eigenen Familie, unserem Freundeskreis, unserer Gemeinde und an unserem Wohnort gebraucht wird. Es geht uns nahe, wenn wir das Leid und die große Hilfsbedürftigkeit derer sehen, die am anderen Ende der Welt sind, erkennen aber vielleicht nicht, dass jemand im Unterricht neben uns sitzt, der unsere Freundschaft braucht. Schwester Linda K. Burton hat die Geschichte einer Pfahl-FHV-Leiterin erzählt, die in den 90er Jahren zusammen mit anderen Decken für Bedürftige sammelte. Sie fuhr mit ihrer Tochter mit einem mit Decken beladenen LKW von London ins Kosovo. Auf der Heimfahrt empfing sie eine unmissverständliche geistige Eingebung, die ihr tief ins Herz drang. Sie lautete: Du hast da etwas sehr Gutes getan. Nun fahr nach Hause, schau dich in der Straße um, wo du wohnst, und diene dort deinem Nächsten. Was bringt es, die Welt zu retten, wenn wir die Bedürfnisse derer vernachlässigen, die uns am nächsten stehen und die wir am meisten lieben? Welchen Wert hat es, die Welt in Ordnung zu bringen, wenn die Menschen um uns herum den Halt verlieren und wir es nicht bemerken? Vielleicht hat der himmlische Vater dafür gesorgt, dass diejenigen, die uns brauchen, uns am nächsten sind, weil er weiß, dass wir ihren Bedürfnissen am besten gerecht werden können. Jeder kann Gelegenheiten finden, wie Christus zu dienen. Meine Ratgeberin, Schwester Carol F. McConkie, hat mir neulich von ihrer 10-jährigen Enkelin Sarah erzählt, die erkannte, dass ihre Mutter krank war und von alleine beschloss, zu helfen. Sie weckte ihre kleine Schwester auf und half ihr beim Anziehen, Zähneputzen, Haare kämmen und frühstücken, damit ihre Mutter sich ausruhen konnte. Sie leistete diese einfache gute Tat im Stillen, ohne darum gebeten zu werden, weil sie ein Bedürfnis sah und helfen wollte. Sarah segnete damit nicht nur ihre Mutter, sondern ich bin mir sicher, dass sie auch Freude verspürte, weil sie wusste, dass sie die Last eines geliebten Menschen leichter gemacht und dabei auch ihre Beziehung zu ihrer Schwester gestärkt hatte. Präsident James E. Faust hat gesagt, dienen kann man schon in jungen Jahren. Das muss kein großes Projekt sein und geht am besten in der Familie. Ist euch Kindern bewusst, wie viel es euren Eltern und anderen Angehörigen bedeutet, wenn ihr nach Möglichkeiten Ausschau haltet, zu Hause zu dienen? Für die Jugendlichen unter euch sollte es zu euren obersten Prioritäten gehören, eure Angehörigen zu stärken und ihnen zu dienen, wenn ihr nach Möglichkeiten sucht, die Welt zu verändern. Wenn ihr zu euren Geschwistern und Eltern freundlich seid und Interesse an ihnen zeigt, trägt das dazu bei, eine Atmosphäre der Einigkeit zu schaffen und lädt den Geist in das Zuhause ein. Wenn ihr die Welt verändern wollt, dann fangt damit an, dass ihr eure eigene Familie stärkt. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir beim Dienen setzen können, ist unsere Gemeindefamilie. Gelegentlich haben unsere Kinder uns gefragt, warum muss ich zu den Aktivitäten für Jugendliche gehen? Sie bringen mir einfach nicht viel. Wenn ich diese Gelegenheit zur Erziehung beim Shop vergriff, antwortete ich, wieso denkst du, dass du zu den Aktivitäten gehen sollst, damit sie dir etwas bringen? Meine jungen Freunde, ich garantiere euch, dass es bei jeder Versammlung der Kirche, an der ihr teilnehmt, immer jemanden gibt, der einsam ist, der Schwierigkeiten durchmacht und einen Freund braucht oder der sich nicht zugehörig fühlt. Ihr habt etwas Wichtiges zu jeder Versammlung oder Aktivität beizutragen und der Herr möchte, dass ihr euch unter euren Gleichaltrigen umschaut und dann so dient, wie er es tun würde. Elder D. Todd Christofferson hat gesagt, ein wichtiger Grund, weshalb der Herr eine Kirche hat, ist der Aufbau einer Gemeinschaft von Heiligen, die einander auf diesem engen und schmalen Pfad, der zum ewigen Leben führt, unterstützen. Er fuhr fort, bei dieser Religion dreht sich nicht alles um uns selbst. Vielmehr sind wir aufgerufen, anderen zu dienen. Wir sind Augen, Hände, Kopf, Füße und andere Glieder des Leibes Christi. Es stimmt zwar, dass wir zu den wöchentlichen Versammlungen der Kirche gehen, um an heiligen Handlungen teilzunehmen, die Lehre zu verinnerlichen und inspiriert zu werden, aber ein weiterer, sehr wichtiger Grund dafür besteht darin, dass wir uns als Gemeindefamilie und Jünger des Erretters Jesus Christus aufeinander Acht geben, einander Mut machen und Möglichkeiten finden, einander zu dienen und zu stärken. Wir empfangen und nehmen nicht nur das, was in der Kirche geboten wird, sondern wir müssen auch geben und anbieten. Junge Damen und junge Männer, das nächste Mal, wenn ihr bei einer Aktivität seid, solltet ihr, anstatt euer Telefon zur Hand zu nehmen, um nachzuschauen, was eure Freunde gerade so machen, innehalten, euch umschauen und euch fragen, wer braucht mich heute? Ihr könntet derjenige sein, der auf einen Gleichaltrigen zugeht und sein Leben beeinflusst oder einem Freund Mut zuspricht, der im Stillen mit etwas kämpft. Bittet den Vater im Himmel, euch diejenigen in eurem Umfeld zu zeigen, die eure Hilfe brauchen, und euch zu inspirieren, wie ihr ihnen am besten dienen könnt. Denkt daran, dass der Erretter meistens einem nach dem anderen gedient hat. Unser Enkelsohn Ethan ist 17. Ich war diesen Sommer gerührt, als er mir sagte, dass er durch das Beispiel seiner Mutter inspiriert wurde, jeden Tag darum zu beten, eine Gelegenheit zu bekommen, jemandem zu dienen. Als wir Zeit mit seiner Familie verbrachten, beobachtete ich, wie Ethan seinen Bruder und seine Schwestern mit Geduld, Liebe und Güte behandelt. seinen Eltern hilft und nach Möglichkeiten sucht, sich anderen zuzuwenden. Ich bin davon beeindruckt, wie er auf die Menschen um ihn herum achtet und sich wünscht, ihnen zu dienen. Er ist mir ein Vorbild. Wenn wir es Ethan gleich tun und den Herrn bitten, uns Möglichkeiten zu zeigen, anderen zu dienen, kann der Geist uns die Augen öffnen, damit wir die Bedürfnisse um uns herum erkennen und den einen sehen, der uns an dem Tag braucht und wissen, was wir für ihn tun können. Abgesehen davon, dass ihr eurer Familie und den Mitgliedern eurer Gemeinde dient, haltet auch nach Gelegenheiten Ausschau in eurer Nachbarschaft und auch sonst an eurem Wohnort Gutes zu tun. Manchmal werden wir zwar aufgefordert, nach einer großen Katastrophe zu helfen, aber im täglichen Leben werden wir dazu angehalten, nach Gelegenheiten in unserer eigenen Umgebung Ausschau zu halten, Bedürftige aufzurichten und zu unterstützen. Ich wurde vor kurzem von einem Gebietspräsidenten in einem Land mit vielen zeitlichen Herausforderungen unterwiesen, dass die beste Möglichkeit, Bedürftigen in anderen Teilen der Welt zu helfen, darin besteht, ein großzügiges Fastopfer zu zahlen, an den Fonds der Kirche für humanitäre Hilfe zu spenden und nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, den Menschen am eigenen Wohnort zu dienen. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie die ganze Welt gesegnet werden würde, wenn jeder diesen Rat befolgte. Brüder und Schwestern und besonders Jugendliche, wenn sie sich bemühen, mehr wie der Erretter Jesus Christus zu werden und ihre Bündnisse zu leben, werden sie weiterhin mit dem Wunsch gesegnet werden, Leid zu lindern und denjenigen zu helfen, denen es weniger gut geht. Denken Sie daran, dass einige der größten Bedürfnisse diejenigen sein können, die direkt vor Ihren Augen sind. Beginnen Sie Ihren Dienst bei sich zu Hause und in Ihrer eigenen Familie. Das sind die Beziehungen, die ewig bestehen können. Auch wenn und vielleicht besonders wenn Ihre familiäre Situation nicht vollkommen ist, können Sie Möglichkeiten finden, zu dienen, aufzurichten und zu stärken. Beginnen Sie da, wo Sie sind. Lieben Sie so, wie Sie sind und bereiten Sie sich auf die Familie vor, die Sie künftig haben möchten. Beten Sie um Hilfe, um zu erkennen, wer in Ihrer Gemeindefamilie Liebe und Aufmunterung braucht. Anstatt mit der Frage, was bringt mir diese Versammlung, in die Kirche zu gehen, fragen Sie, wer braucht mich heute? Was habe ich zu bieten? Dienen Sie Ihrer eigenen Familie und den Mitgliedern Ihrer Gemeinde und halten Sie auch nach Gelegenheiten Ausschau, für die Menschen an Ihrem Wohnort da zu sein. Ganz gleich, ob Sie Zeit für umfangreichen Dienst haben oder nur ein paar Stunden im Monat opfern können, Ihre Bemühungen werden anderen ein Segen sein und auch Ihnen Segnungen bringen, die Sie nicht im geringsten erahnen können. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, Gott sieht uns und er wacht über uns. Was wir brauchen, gibt er uns, aber normalerweise durch andere Menschen. Möge jeder von uns erkennen, was für ein Vorzug und Segen es ist, uns daran zu beteiligen, das Werk des himmlischen Vaters zu verrichten, indem wir den Bedürfnissen seiner Kinder gerecht werden. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wie aus unserer Proklamation zur Familie ersichtlich ist, sind die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, mit einer einzigartigen Lehre und einer anderen Weltanschauung gesegnet. Wir nehmen an vielen weltlichen Aktivitäten teil, doch an manchem beteiligen wir uns nicht, da wir bestrebt sind, die Lehren Jesu Christi und seiner Apostel aus alter und neuer Zeit zu befolgen. In einem Gleichnis beschrieb Jesus diejenigen, die das Wort zwar hören, dann aber keine Frucht bringen, wenn das Wort von den Sorgen dieser Welt und vom trügerischen Reichtum erstickt werden. Später wies Jesus Petrus dafür zurecht, dass er nicht das im Sinn hatte, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und er fragte, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? In seinen abschließenden Lehren sagte er seinen Aposteln, wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. In den Schriften der ersten Apostel Jesu wird häufig in ähnlicher Weise das Bild von der Welt verwendet, um den Gegensatz zu den Evangeliumslehren darzustellen. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sagt der Apostel Paulus. denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Und gebt Acht, warnt er, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferungen stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen. Der Apostel Jakobus hat deutlich gemacht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Im Buch Mormon wird häufig dieses Bild von der Welt als Gegensatz verwendet. Nephi hat die letztendliche Vernichtung derjenigen vorhergesagt, die sich in den Augen der Welt beliebt machen und nach weltlichen Dingen trachten. Alma hat diejenigen verurteilt, die aufgrund der Nichtigkeiten der Welt aufgeblasen sind. Lehis Traum zeigt, dass diejenigen, die bemüht sind, sich an der eisernen Stange, dem Wort Gottes, festzuhalten, den Widerstand der Welt erfahren werden. Die Bewohner des großen und geräumigen Gebäudes, die Lehi sah, spotteten und zeigten mit Fingern auf ihn. Nephi erfuhr in seiner Vision, in der dieser Traum ausgelegt wurde, dass dieser Spott und Widerstand von den Scharen der Erde kommt, von der Welt und deren Weisheit, dem Stolz der Welt. Was bedeuten diese Warnungen und Gebote in den Heiligen Schriften, nicht von der Welt zu sein, oder das neuzeitliche Gebot, von der Welt zu lassen? Präsident Thomas S. Monson hat diese Lehren zusammengefasst. Wir müssen in einer Welt, die sich so weit vom Geistigen entfernt hat, wachsam sein. Es ist wichtig, dass wir alles ablehnen, was nicht unseren Maßstäben entspricht, und uns weigern, das aufzugeben, was wir uns am meisten wünschen: ewiges Leben im Reich Gottes. Gott hat diese Erde gemäß seinem Plan geschaffen, seinen Geistkindern einen Ort zu bereiten, wo sie die Sterblichkeit als notwendigen Schritt hin zu den Herrlichkeiten erleben können, die er für all seine Kinder vorgesehen hat. Auch wenn es verschiedene Reiche und Herrlichkeiten gibt, wünscht sich unser Vater im Himmel für seine Kinder letztendlich das, was Präsident Monson als ewiges Leben im Reich Gottes bezeichnet hat. Das heißt, Erhöhung in der Familie. Das ist mehr als Erlösung. Präsident Russell M. Nelson hat uns in Erinnerung gerufen: In Gottes ewigem Plan ist die Errettung Sache des Einzelnen, die Erhöhung hingegen Sache der Familie. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi und die inspirierte Proklamation zur Familie, auf die ich später noch eingehen werde, stellen grundlegende Lehren für die Vorbereitung im Erdenleben auf die Erhöhung dar. Auch wenn wir mit den Ehegesetzen und anderen Bräuchen einer immer schlechter werdenden Welt leben müssen, diejenigen, die nach Erhöhung streben, müssen hinsichtlich ihres Familienlebens Entscheidungen entsprechend der Weise des Herrn treffen, wann immer diese von der Weise der Welt abweicht. Hier auf der Erde haben wir keine Erinnerung an das, was unserer Geburt vorausging. Und jetzt erleben wir Gegensätze. Wir wachsen und reifen in geistiger Hinsicht, wenn wir mit einer richtigen Entscheidung nach der anderen beschließen, die Gebote Gottes zu halten. Dazu gehören notwendige Bündnisse und heilige Handlungen, sowie Umkehr, wenn unsere Entscheidungen falsch sind. Wenn es uns dagegen an Glauben an Gottes Plan mangelt und wenn wir ungehorsam sind oder die erforderlichen Handlungen bewusst unterlassen, verzichten wir auf dieses Wachstum und diese Reife. Im Buch Mormon steht: Dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Heilige der letzten Tage, die den Erlösungsplan Gottes verstehen, betrachten die Welt auf einzigartige Weise, die sie den Grund für Gottes Gebote erkennen lässt, die Unveränderlichkeit der von ihm geforderten heiligen Handlungen und die tragende Rolle unseres Erretters, Jesus Christus. Das Sühnopfer des Erretters fordert uns vom Tod zurück und Sofern wir umkehren, errettet es uns von der Sünde. Mit dieser Weltanschauung haben die Heiligen der letzten Tage ihre ganz eigenen Prioritäten und Verhaltensweisen und sind gesegnet mit der Kraft, die Enttäuschungen und Sorgen des Erdenlebens zu ertragen. Das Handeln derjenigen, die versuchen, dem Erlösungsplan Gottes zu folgen, kann unweigerlich zu Missverständnissen oder sogar zu Konflikten mit Angehörigen oder Freunden führen, die nicht an die Grundsätze dieses Plans glauben. Solche Konflikte gibt es immer. Jede Generation, die bestrebt war, dem Plan Gottes zu folgen, hatte ihre Herausforderungen. In alter Zeit verlieh der Prophet Jesaja den Israeliten Kraft. Er sagte zu ihnen: Ihr, die ihr das Recht kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt, fürchtet euch nicht vor der Beschimpfung durch Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott. Wie der Konflikt mit den Menschen auch aussehen mag, die den Plan Gottes nicht verstehen oder nicht daran glauben, wer den Plan versteht und daran glaubt, hat immer den Auftrag, den Weg des Herrn zu wählen und nicht den Weg der Welt. Der Plan des Evangeliums, den jede Familie befolgen sollte, um sich auf das ewige Leben und die Erhöhung vorzubereiten, ist in der Proklamation zur Familie umrissen, die die Kirche 1995 veröffentlicht hat. Die Aussagen darin unterscheiden sich natürlich ganz deutlich von einigen derzeitigen Gesetzen und Gepflogenheiten und von dem, was in der Welt, in der wir leben, befürwortet wird. In unserer Zeit sind die offensichtlichsten Unterschiede das Zusammenleben ohne Trauschein, die gleichgeschlechtliche Ehe und die Erziehung von Kindern in solchen Beziehungen. Wer nicht an die Erhöhung glaubt oder diese nicht anstrebt und von den Wegen der Welt sehr überzeugt ist, betrachtet diese Proklamation zur Familie einfach nur als eine Grundsatzerklärung, die geändert werden sollte. Im Gegensatz dazu bekräftigen die Heiligen der letzten Tage, dass in der Proklamation die Art Familienbeziehung definiert wird, in der der wichtigste Teil unserer ewigen Entwicklung stattfinden kann. Wir haben miterlebt, wie das Zusammenleben ohne Trauschein und die gleichgeschlechtliche Ehe schnell und zunehmend in der Öffentlichkeit Akzeptanz gefunden hat. Die entsprechende Interessenvertretung in den Medien, in der Bildung und selbst bei beruflichen Anforderungen stellen die Heiligen der letzten Tage vor schwere Herausforderungen. Wir müssen versuchen, eine Balance zu finden. Wir wollen uns an die anderslautenden Gesetze des Evangeliums und dessen Lehren halten, wollen aber auch allen Menschen Liebe erweisen. Dabei sind wir manchmal, wie Jesaja es ausgedrückt hat, der Beschimpfung durch Menschen ausgesetzt, müssen uns aber nicht davor fürchten. Bekehrte Heilige der letzten Tage glauben, dass der Herr mit der Proklamation zur Familie, die vor fast einem Vierteljahrhundert herausgegeben und inzwischen in zahlreichen Sprachen übersetzt wurde, die Evangeliumswahrheiten erneut betont hat, die wir brauchen, um den gegenwärtigen Herausforderungen standzuhalten, denen die Familie ausgesetzt ist. Zwei Beispiele dafür sind die gleichgeschlechtliche Ehe und das Zusammenleben ohne Trauschein. Nur 18 Jahre nach Herausgabe der Proklamation zur Familie genehmigte das oberste Gericht der Vereinigten Staaten die gleichgeschlechtliche Ehe und hob damit das tausende von Jahren geltende Gesetz auf, dass es die Ehe nur zwischen Mann und Frau gibt. Der schockierende Prozentsatz von Kindern in den Vereinigten Staaten, die von einer Mutter geboren wurden, die mit dem Vater nicht verheiratet war, entwickelte sich langsamer. 5% 1960, 32% 1995 und jetzt 40%. Die Proklamation zur Familie beginnt mit der Erklärung, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Darin wird auch bestätigt, dass das Geschlecht ein wesentliches Merkmal der individuellen, vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung ist. Weiterhin wird darin verkündet, dass Gott geboten hat, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. In der Proklamation wird bekräftigt, dass Mann und Frau noch immer die Pflicht haben, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern und die feierliche Verantwortung tragen, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Darin wird ernsthaft vor dem Missbrauch des Ehepartners oder der Nachkommen gewarnt und bekräftigt, dass ein glückliches Familienleben am ehesten erreicht werden kann, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Abschließend wird zur Förderung offizieller Maßnahmen aufgerufen, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken. Im Jahr 1995 haben ein Präsident der Kirche und 14 weitere Apostel des Herrn diese wichtigen Aussagen zur Lehre herausgegeben. Als einer der nur noch 7 Lebenden dieser Apostel fühle ich mich verpflichtet, zur Information aller, die sich darüber Gedanken machen, zu berichten, was zu dieser Proklamation zur Familie geführt hat. Die Inspiration, dass eine Proklamation zur Familie notwendig war, erging vor über 23 Jahren an die Führung der Kirche. Für einige, die meinten, die Wahrheiten und Lehren über die Ehe und Familie würden auch ohne Neuformulierung gut verstanden werden, war dies eine Überraschung. Doch wir spürten die Bestätigung und machten uns an die Arbeit. Es wurden Themen festgelegt und fast ein Jahr lang von den Mitgliedern des Kollegiums der 12 Apostel besprochen. Formulierungen wurden vorgeschlagen, überprüft und überarbeitet. Gebet erfüllt flehten wir weiter zum Herrn um Inspiration, was wir sagen und wie wir es sagen sollten. Wir lernten alle, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, wie der Herr es verheißen hat. Während dieses Vorgangs der Offenbarung wurde der ersten Präsidentschaft, die über die Lehren und Grundsätze der Kirche wacht und sie verkündet, ein Textvorschlag unterbreitet. Nachdem die Präsidentschaft weitere Änderungen vorgenommen hatte, verlas der Präsident der Kirche, Gordon B. Hinckley, die Proklamation zur Familie. In der Schwesternversammlung am 23. September 1995 stellte er die Proklamation mit diesen Worten vor. Wir wissen, dass wir warnen und ermahnen müssen, weil es heute auf der Welt so viele falsche Lehren gibt, die als Wahrheit dargestellt werden. So viele falsche Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen. Und so viele Verlockungen, sich nach und nach von der Welt beflecken zu lassen. Ich bezeuge, dass die Proklamation zur Familie eine Aussage von ewiger Wahrheit ist, der Wille des Herrn für seine Kinder. Sie war die Grundlage für das Lehren in der Kirche und für die praktische Anwendung in den letzten 22 Jahren. Und so wird es weiterhin sein. Betrachten Sie Proklamation als genau das, lehren Sie daraus und leben Sie danach, dann werden Sie gesegnet sein. Vor 40 Jahren hat Präsident Ezra Taft Benson gesagt, jede Generation macht bestimmte Prüfungen durch und muss sich ihnen stellen und sich bewähren. Ich glaube, unsere Einstellung gegenüber der Proklamation zur Familie und wie wir sie nutzen, ist eine der Prüfungen dieser Generation. Ich bete für alle Heiligen der letzten Tage, sie mögen in dieser Prüfung standhaft sein. Ich schließe mit Präsident Gordon B. Hinckleys Worten, die er 2 Jahre nach Veröffentlichung der Proklamation zur Familie geäußert hat. Er sagte, ich sehe in einer sehr ungewissen Welt eine wundervolle Zukunft. Wenn wir an unseren Wertvorstellungen festhalten, wenn wir auf unserem Vermächtnis aufbauen, wenn wir vor dem Herrn in Gehorsam wandeln, wenn wir einfach nach dem Evangelium leben, werden wir auf eine erhabene und wundervolle Weise gesegnet. Man wird in uns ein eigentümliches Volk sehen, das den Schlüssel zu einem besonderen Glück gefunden hat. Ich gebe Zeugnis für die Wahrheit und ewige Bedeutung der Proklamation zur Familie, offenbart vom Herrn Jesus Christus an seine Apostel zur Erhöhung der Kinder Gottes. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im Gesangbuch. Im Anschluss daran hören wir von Elder John C. Pingree Jr. von den 70ern. ihm folgt, Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach Elder Christoffersons Worten singt der Chor das Lied »Gott ist Liebe«.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Der letzten Tage. Zu Mose sagte Gott, ich habe eine Arbeit für dich. Haben Sie sich jemals gefragt, ob der Vater im Himmel eine Arbeit für Sie hat? Hätte er etwas Wichtiges für Sie und nur für Sie bereit, was Sie bewerkstelligen sollen? Ich bezeuge, die Antwort lautet ja. Betrachten Sie Girish Gimire. Er wurde in Nepal geboren, verbrachte seine Kindheit dort. Als Teenager ging er in China zur Schule, wo ihm ein Klassenkamerad vom Evangelium erzählte. Schließlich kam Girish an die Brigham Young Universität, um hier seinen Abschluss zu machen, und lernte seine zukünftige Frau kennen. Sie ließen sich im Salzseetal nieder und adoptierten zwei Kinder aus Nepal. Als Jahre später über 1500 Flüchtlinge aus Lagern in Nepal nach Utah umgesiedelt wurden, fühlte sich Girish dazu inspiriert, mitzuhelfen. Da er die Muttersprache beherrscht und die Kultur versteht, betätigte er sich als Übersetzer, Lehrer und Mentor. Einige Zeit nach der Umsiedlung zeigten ein paar nepalesische Flüchtlinge Interesse am Evangelium. Ein nepalesischer Zweig wurde gegründet und später wurde Girish dort Zweigpräsident. Er spielte auch bei der Übersetzung des Buches Mormon ins Nepalesische eine wichtige Rolle. Erkennen Sie, wie der Vater im Himmel Girish vorbereitet hat und wie er ihn einsetzt? Brüder und Schwestern, Gott führt für jeden von uns wichtige Arbeit. Als Präsident Spencer W. Kimball einmal zu den Schwestern sprach, verkündete er eine Wahrheit, die für uns alle gilt, nämlich, ehe wir auf die Erde kamen, wurden uns bestimmte Aufgaben übertragen. Zwar können wir uns jetzt nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, doch ändert das nichts an der herrlichen Realität dessen, dem wir einmal zugestimmt haben. Welch erhebende Wahrheit! Unser Vater im Himmel hält etwas Bestimmtes und Bedeutendes für Sie und mich bereit, was wir bewerkstelligen sollen. Solche gottgegebenen Aufgaben sind nicht einigen wenigen Privilegierten vorbehalten, sondern werden uns allen anvertraut, unabhängig von Geschlecht, Hauptfarbe, Einkommen, gesellschaftlicher Stellung oder Beruf in der Kirche. Jeder von uns spielt eine bedeutende Rolle dabei, das Werk voranzubringen. Einige von uns fragen sich, ob der Vater im Himmel uns überhaupt dazu gebrauchen kann, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Doch vergessen wir nicht, er hat sich immer einfacher Menschen bedient. Die Macht ist in uns, viel Rechtschaffenheit zustande zu bringen. Präsident Russell M. Nelson hat erklärt, der Herr hat mehr für sie im Sinn, als sie für sich selbst. Sie wurden für diese Zeit und diesen Ort aufgespart und bewahrt. Der Herr braucht sie, um die Welt zu verändern. Wenn sie seinen Willen annehmen und ihm folgen, werden sie das Unmögliche vollbringen. Wie also finden wir heraus, welche Arbeit Gott für uns vorgesehen hat? Und wie führen wir sie aus? Ich möchte hier vier Grundsätze anführen. Erstens konzentrieren wir uns auf andere. Wir können Christus nachfolgen, der umherzog und Gutes tat. Nachdem ich von der Vollzeitmission zurückkehrte, vermisste ich das tägliche Ziel. Zweifelsohne musste ich meine Bündnisse halten, eine Ausbildung erhalten, eine Familie gründen. Aber gab es etwas mehr? Etwas Besonderes, das ich tun sollte? Nachdem ich einige Monate darüber nachgedacht hatte, las ich einen Vers. Wenn du es wünschst, wirst du das Mittel sein, in dieser Generation viel Gutes zu tun. Der Heilige Geist bestätigte mir, dass der Hauptzweck einer gottgegebenen Aufgabe darin besteht, anderen ein Segen zu sein und viel Gutes zu tun. Bei großen Entscheidungen im Leben können wir also berücksichtigen, wie wir anderen damit helfen können. Eine Familie zog in eine neue Stadt. Sie hätte sich in einer wohlhabenden Gegend niederlassen können, hatte jedoch das Gefühl, sie solle in ein Gebiet ziehen, in dem beträchtliche Probleme herrschten. Der Herr wirkte im Laufe der Jahre durch sie und sie standen vielen Menschen bei und bauten die Gemeinde dort auf. Ein Arzt führte eine normale Praxis. Doch er fühlte sich inspiriert, einmal pro Woche kostenlos Patienten zu behandeln, die keine Versicherung hatten. Da dieser Mann und seine Frau bereit waren, für andere da zu sein, bereitete der Herr ihnen einen Weg, wie sie Hunderten helfen konnten, während sie sich auch um ihre eigene große Familie kümmerten. Zweitens, entdecken und entwickeln Sie Gaben des Geistes. Der Vater im Himmel hat uns diese Gaben gegeben, damit wir die Arbeit, die er für uns hat, erkennen und ausführen. Einige von uns fragen sich, ob sie überhaupt irgendwelche Gaben haben. Wieder lautet die Antwort ja. Jedem Menschen ist durch den Geist Gottes eine Gabe gegeben, damit allen genutzt sei. In den Heiligen Schriften werden zwar einige Gaben des Geistes aufgeführt, doch es gibt noch viele andere. Zum Beispiel Mitgefühl haben, Hoffnung ausdrücken können, gut mit anderen Menschen auskommen, wirksam planen, auf überzeugende Art und Weise sprechen oder schreiben, klar und deutlich lehren oder fleißig arbeiten. Wie können wir unsere Gaben herausfinden? Wir können unseren patriarchalischen Segen lesen, diejenigen fragen, die uns kennen, oder selbst ermitteln, was wir gut können und mögen. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir Gott fragen können. Er kennt unsere Gaben. Wenn wir unsere Gaben entdeckt haben, müssen wir sie auch weiterentwickeln. Selbst Jesus Christus empfing Gnade zu Gnade. Ein junger Mann fertigte Zeichnungen an, um religiöse Werte hochzuhalten. Mir gefällt ein Porträt des Erretters, von dem auch eine Kopie bei uns zu Hause hängt. Dieser Bruder hat eine künstlerische Gabe weiterentwickelt. Durch diesen Mann hat der Vater im Himmel andere inspiriert, noch bessere Jünger zu werden. Manchmal meinen wir, wir hätten keine sonderlichen wichtigen Gaben. Eines Tages flehte eine niedergeschlagene Schwester: Herr, was ist mein persönlicher Auftrag? Er antwortete: Schenke anderen Beachtung. Es war eine Gabe des Geistes. Seitdem hat sie Freude daran, denen Beachtung zu schenken, die oft vergessen werden, und Gott durch sie zu segnen. Einige geistige Gaben mögen nach dem Maßstab der Welt keine bedeutende Rolle spielen, doch für Gott und sein Werk sind sie unerlässlich. Drittens, ziehen Sie Nutzen aus Widrigkeiten. Durch unsere Prüfung können wir herausfinden, welche Arbeit der Vater im Himmel für uns hat, uns darauf vorbereiten. Einmal hat erklärt, durch viel Drangsal hat der Herr mich zu einem Werkzeug in seinen Händen gemacht. Wie der Retter, der aufgrund seines Sühnopfers fähig ist, uns beizustehen, können auch wir uns unsere Erkenntnisse aus schwierigen Erlebnissen zunutze machen, um andere aufzurichten, sie zu stärken und ihnen Gutes zu tun. Nachdem ein erfolgreicher leitender Personaler entlassen wurde, las er seinen patriarchalischen Segen und fühlte sich dazu inspiriert, eine Firma zu gründen, um anderen bei der Arbeitssuche zu helfen. Der Herr nutzte die Prüfung dieses Mannes als Trittstein, um anderen Gutes zu tun, während er dem Mann zu einer bedeutungsvolleren beruflichen Laufbahn verhalf. Ein junges Paar musste eine Totgeburt erleben. Mit gebrochenem Herzen entschlossen sich die beiden, ihre Tochter dadurch zu ehren, dass sie Eltern in ähnlichen Situationen halfen. Der Herr kann durch dieses Paar wirken, weil es durch seine Not ein besonderes Mitgefühl entwickelt hat. Viertens, vertrauen Sie auf Gott. Wenn wir Gott voll Glauben und mit wirklichem Vorsatz bitten, wird er uns unsere gottgegebenen Aufgaben offenbaren. Nachdem wir sie entdeckt haben, hilft er uns, sie zu erfüllen. Zur richtigen Zeit eröffnet uns die entscheidenden Türen. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit wir uns auf ihn stützen können, wenn wir Kraft brauchen. Ein Bruder, der sich über Entscheidungen in der Kommunalpolitik Sorgen machte, hatte das Gefühl, sich für ein Amt aufstellen zu lassen. Am Ende wurde er nicht gewählt, aber er spürte, dass der Herr ihn führte und ihm Kraft gab, wichtige kommunale Themen ins Bewusstsein zu rücken. Eine alleinstehende Mutter von Kindern und mit Entwicklungsstörung fragte sich, ob sie den Bedürfnissen ihrer Familie gerecht werden konnte. Obwohl es schwierig war, hatte sie das Gefühl, der Herr stärkte sie. Während uns Gott dabei hilft, unsere gottgegebenen Aufgaben zu erfüllen, will uns aber der Widersacher ablenken, uns von einem bedeutsamen Leben abbringen. Sünde ist wahrscheinlich unser größter Stolperstein. Er trübt unsere Empfänglichkeit für den Heiligen Geist und begrenzt unseren Zugang zu geistiger Macht. Um die Arbeit zu vollbringen, die wir haben, müssen wir rein sein. Leben wir so, dass Gott durch uns wirken kann? Der Satan versucht, uns mit weniger Wichtigem abzulenken. Der Herr warnte einen Führer der Kirche aus der Anfangszeit. Dein Sinn war auf die Dinge der Erde gerichtet und mehr als auf die Dinge von mir. Sind wir so sehr mit Weltlichem beschäftigt, dass wir von unserem gottgegebenen Auftrag abgelenkt sind? Außerdem versucht der Satan, uns mit dem Gefühl von Unzulänglichkeit zu entmutigen. Er sorgt dafür, dass uns unsere Arbeit als zu schwer erscheint oder wir davon eingeschüchtert werden. Aber Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Er wird uns nicht fallen lassen. Vielleicht will der Satan uns auch dazu bringen, unsere Arbeit als weniger wertvoll zu betrachten als die Arbeit, die anderen aufgetragen wurden. Doch jeder Auftrag von Gott ist wichtig und wir finden Erfüllung darin, wenn wir in dem frohlocken, was der Herr uns geboten hat. Während Gott durch uns wirkt, will uns der Widersacher vielleicht dazu bringen, dass wir uns den Erfolg zuschreiben. Wir können der Demut des Retters jedoch nacheifern, indem wir Eigennutz abwenden und den Vater verherrlichen. Als ein Reporter versuchte, Mutter Teresa Anerkennung zu zollen, sagte sie, es ist Gottes Werk. Ich bin wie ein Stift in seiner Hand. Er denkt, er schreibt. Der Stift hat mit all dem nichts zu tun. Dem Stift kommt es nur zu, benutzt zu werden. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte uns alle auffordern, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen als Waffen der Gerechtigkeit. Dazu gehört, ihn wissen zu lassen, dass wir mithelfen wollen, nach seiner Führung zu streben und auf seine Kraft zurückzugreifen. Wie immer können wir auf Jesus Christus, unser vollkommenes Vorbild, schauen. Im vorherigen Leben fragte der Vater im Himmel, wen soll ich senden? Jesus antwortete, hier bin ich, sende mich. Jesus Christus nahm seine Rolle als vorher ordinierter Retter und Erlöser an, bereitete sich vor und erfüllte sie. Er hat den Willen des Vaters und vollendete seine Aufgabe. Wenn wir dem Beispiel Christi folgen und uns Gott zur Verfügung stellen, wird er, das bezeuge ich, durch uns wirken, um sein Werk voranzubringen und um andere zu segnen im Namen Jesu Christi. Amen.
Einen Tag, nachdem Jesus die 5000 in Galiläa durch ein Wunder mit nur 5 Gerstenbroten und 2 Fischen gespeist hatte, sprach er in Kapernaum erneut zu den Menschen. Der Retter merkte, dass viele nicht so sehr an seinen Lehren interessiert waren, sondern eher daran, erneut gespeist zu werden. Dementsprechend versuchte er, sie von der unermesslich wertvolleren Speise zu überzeugen, die für das ewige Leben bleibt und in die der Menschensohn euch geben wird. Jesus verkündete, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Die Zuhörer des Erretters verstanden überhaupt nicht, wovon er in Wirklichkeit sprach. Sie verstanden nur die buchstäbliche Bedeutung seiner Aussage. Daher schreckten sie zurück und fragten sich, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus führte den Gedanken weiter aus. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Er erklärte dann die tiefe Bedeutung seiner Metapher. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Seine Zuhörer begriffen noch immer nicht, was Jesus meinte, und viele, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Und daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Das Fleisch des Erretters zu essen und sein Blut zu trinken, ist ein ungewöhnlicher Ausdruck dafür, dass wir den Herrn ganz und gar in unser Leben einlassen müssen, in unser ganzes Sein, damit wir eins seien. Wie geschieht das? Erstens, wir begreifen, dass Jesus Christus dadurch, dass er sein Fleisch und sein Blut als Opfer dargebracht hat, für unsere Sünden gesühnt und den Tod, den zeitlichen wie den geistigen, überwunden hat. Wir nehmen also offenkundig von seinem Fleisch und trinken sein Blut, wenn wir von ihm die Macht und die Segnungen empfangen, die mit seinem Sühnopfer einhergehen. Die Lehre Christi erklärt, was wir tun müssen, um sühnende Gnade zu empfangen. Wir müssen an Christus glauben und Vertrauen in ihn haben, umkehren und uns taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Und dann kommt die Vergebung eurer Sünden durch Feuer und durch den Heiligen Geist. Dies ist das Tor, unser Zugang zur sühnenden Gnade des Erretters und zum engen und schmalen Pfad, der zu seinem Reich führt. Wenn ihr darum auf diesem Pfad vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Siehe, dies ist die Lehre von Christus und die einzige und wahre Lehre vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, die ein Gott sind ohne Ende. Es ist herrlich, über die Symbolik des Abendmahls des Herrn nachzudenken. Das Brot und das Wasser stehen für das Fleisch und das Blut dessen, der das Brot des Lebens und das lebendige Wasser ist. Beides erinnert uns eindringlich an den Preis, den Christus gezahlt hat, um uns zu erlösen. Wenn das Brot gebrochen wird, denken wir an das zerschundene Fleisch des leidenden Erretters. Der Dallin H. Oaks hat einmal festgestellt, weil das Brot gebrochen und zerstückelt wird, ist jedes Stück davon einzigartig, genau wie diejenigen einzigartig sind, die davon nehmen. Wir alle müssen von unterschiedlichen Sünden umkehren. Wir alle brauchen etwas anderes, worin wir durch das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus, an den wir bei dieser heiligen Handlung denken, gestärkt werden müssen. Wenn wir das Wasser trinken, denken wir an das Blut, das Christus in Gethsemane und am Kreuz vergossen hat, und an dessen heiligende Macht. Wir wissen, dass nichts Unreines in sein Reich eingehen kann und beschließen, unter denjenigen zu sein, die ihre Kleider im Blut des Erretters gewaschen haben, wegen ihres Glaubens und der Umkehr von all ihren Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. Ich habe darüber gesprochen, dass wir die sühnende Gnade des Erretters erlangen müssen, damit unsere Sünden und der Schmutz, den diese Sünden in uns hinterlassen, hinweggenommen werden. Aber im übertragenen Sinne hat es noch eine weitere Bedeutung, das Fleisch Jesu zu essen und sein Blut zu trinken. Wir müssen nämlich die Eigenschaften und die Wesenszüge Christi veränderlichen, den natürlichen Menschen ablegen und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger werden. Wenn wir jede Woche beim Abendmahl vom Brot und vom Wasser nehmen, täten wir gut daran, darüber nachzudenken, dass wir seine Wesenszüge und das Muster seines sündenfreien Lebens voll und ganz in unser eigenes Leben und Wesen aufnehmen müssen. Jesus hätte nicht für die Sünden anderer sühnen können, wäre er nicht selbst ohne Sünde gewesen. Da die Gerechtigkeit keinerlei Forderungen an ihn stellte, konnte er sich an unserer Stelle als Opfer darbringen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun und dann Barmherzigkeit zu üben. Wenn wir an sein Sühnopfer denken und es ehren, denken wir am besten auch über sein sündenfreies Leben nach. Daraus ergibt sich, dass wir uns wiederum sehr anstrengen müssen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, so zu bleiben, wie wir sind, sondern müssen beständig darauf hinarbeiten, Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. So wie König Lamonis Vater im Buch Mormon, müssen wir bereit sein, alle unsere Sünden aufzugeben und uns darauf konzentrieren, was der Herr von uns erwartet, sowohl persönlich als auch als Gemeinschaft. Vor kurzem erzählte mir ein Freund von einem Erlebnis, das er als Missionspräsident gehabt hatte. Er hatte sich einer Operation unterzogen und die Genesung davon nahm mehrere Wochen in Anspruch. Während seiner Genesung nahm er sich Zeit dafür, in den Heiligen Schriften zu forschen. Als er eines Nachmittags über die Worte des Erretters im 27. Kapitel im 3. Nephi nachdachte, schlief er langsam ein. Er erzählte mir, was dann geschah. Ich hatte einen Traum, in dem mir ein anschaulicher, umfassender Überblick über mein Leben zuteil wurde. Mir wurden meine Sünden und schlechten Entscheidungen gezeigt, die Begebenheiten, bei denen ich anderen gegenüber ungeduldig gewesen war und die, bei denen ich es versäumt hatte, etwas Gutes zu sagen oder zu tun. Mir wurde ein umfassender Rückblick auf mein Leben gewährt, der zwar nach wenigen Minuten vorbei war, aber viel länger zu dauern schien. Bestürzt wachte ich auf und fiel sofort neben dem Bett auf die Knie und fing an zu beten, um Vergebung zu flehen und mein Herz auszuschütten wie niemals zuvor. Vor dem Traum hatte ich nicht gewusst, dass ich so viel Grund zur Umkehr hatte. Meine Fehler und Schwächen wurden für mich auf einmal derart offensichtlich, dass die Kluft zwischen dem Menschen, der ich war, und der Heiligkeit und Güte Gottes Millionen Kilometer breit zu sein schien. In meinem Gebet an jenem Nachmittag dankte ich dem Vater im Himmel und dem Erretter aus tiefstem Herzen für das, was sie für mich getan hatten und für meine so wertvolle Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern. Während ich noch auf den Knien war, verspürte ich auch Gottes Liebe und Barmherzigkeit, und zwar äußerst greifbar, obwohl ich mich zutiefst unwürdig fühlte. Ich kann sagen, dass ich seit jenem Tag nicht mehr derselbe bin. Mein Herz wandelte sich. In der Folge steigerte sich mein Einfühlungsvermögen gegenüber meinen Mitmenschen. Ich war mehr imstande, sie zu lieben, und die Dringlichkeit der Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, wurde mir bewusst. Ich konnte die Botschaften über Glauben, Hoffnung und das Geschenk Umkehr, die im Buch Mormon zu finden sind, besser verstehen als jemals zuvor. Besonders hervorzuheben ist hier, dass diese anschauliche Offenbarung, die dieser gute Mann hinsichtlich seiner Sünden und Unzulänglichkeiten empfangen hatte, ihn nicht entmutigt oder in Verzweiflung gestürzt hat. Ja, er war schockiert und empfing Reue. Er spürte deutlich, dass er umkehren musste. Er war zwar demütig gemacht worden, doch verspürte er Dankbarkeit, Frieden und Hoffnung. Echte Hoffnung, dank Jesus Christus, dem lebendigen Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mein Freund sprach von der Kluft, die er in seinem Traum zwischen seinem Leben und der Heiligkeit Gottes wahrnahm. Heiligkeit ist das richtige Wort. Das Fleisch Christi zu essen und sein Blut zu trinken bedeutet, nach Heiligkeit zu streben. Gott gebietet, seid heilig, denn ich bin heilig. Henoch ermahnt uns, lehre dies deine Kinder, dass alle Menschen wo auch immer umkehren müssen, sonst können sie keinesfalls das Reich Gottes ererben, denn nichts Unreines kann dort wohnen oder in seiner Gegenwart wohnen. Denn in der Sprache Adams ist sein Name Mensch der Heiligkeit. Und der Name seines einzig Gezeugten ist des Menschen Sohn, ja, Jesus Christus. Als Junge habe ich mich gefragt, warum Jesus im Neuen Testament oft der Menschensohn genannt wird und sich sogar selbst so nennt, obwohl er doch eigentlich der Sohn Gottes ist. Aber aus Henochs Aussage geht klar hervor, dass diese Bezeichnung in Wirklichkeit seine Göttlichkeit und Heiligkeit bestätigt. Er ist der Sohn des Menschen der Heiligkeit, nämlich Gottvaters. Wenn wir uns danach sehnen, dass wir in Christus bleiben und er in uns bleibt, dann ist es Heiligkeit, wonach wir streben, und zwar an Leib und Geist. Wir streben im Tempel danach, der die Inschrift Heilig dem Herrn trägt. Wir streben in unserer Ehe, unserer Familie und unserem Zuhause danach. Wir streben jede Woche danach, wenn wir uns am heiligen Tag des Herrn erfreuen. Wir streben sogar bei all dem danach, was unser tägliches Leben ausmacht, unsere Ausdrucksweise, unsere Kleidung, unseren Gedanken. Präsident Thomas S. Monson hat das so ausgedrückt. Wir sind das Ergebnis all dessen, was wir lesen, was wir uns ansehen, was wir uns anhören und was wir denken. Wir streben nach Heiligkeit, wenn wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Schwester Carol F. McConkie hat erklärt, wir sind uns der Vielzahl an Prüfungen, Versuchungen und Beschwernisse bewusst, die uns von allem wegzerren können, was vor Gott tugendhaft und lobenswert ist. Aber unsere Erfahrungen im Erdenleben bieten uns die Möglichkeit, uns für Heiligkeit zu entscheiden. Was uns heiligt, sind meist die Opfer, die wir bringen, um unsere Bündnisse zu halten. Und neben den Opfern, die wir bringen, so möchte ich hinzufügen, ist es auch der Dienst, den wir leisten. Wir wissen, wenn wir im Dienste unserer Mitmenschen sind, sind wir nur im Dienste unseres Gottes. Und der Herr erinnert uns daran, dass ein solcher Dienst sein Leben und sein Wesen ganz entscheidend bestimmt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Präsident Marion G. Romney hat in weisen Worten dargelegt, das Dienen ist nicht etwas, was wir auf der Erde ertragen, um uns das Anrecht auf das zelestiale Reich zu verdienen. Das Dienen ist der Wesenskern des erhöhten Lebens im zelestialen Reich. Zacharja prophezeite über die Herrschaft des Herrn im Millennium, dass an jenem Tag sogar die Pferdeschellen die Inschrift dem Herrn heilig tragen werden. Vor diesem Hintergrund brachten die Pioniere in den Tälern Utahs die Worte heilig dem Herrn als Gedächtnisstütze sowohl an scheinbar gewöhnlichen oder alltäglichen Gegenständen an, als auch an solchen, die in direkterer Beziehung zu religiösem Brauchtum standen. Die Becher und Teller für das Abendmahl wurden damit versehen und die Ordinierungsurkunden für 70er und ein Spruchband der Frauenhilfsvereinigung wurden damit bedruckt. Die Worte heilig dem Herrn waren auch über Schaufenstern von der Science Cooperative Mercantile Institution, kurz CCMI zu lesen, einem kircheneigenen Warenhaus in Salt Lake City. Sie waren auf dem Kopf eines Hammers und auf einer Trommel zu finden. Die Worte heilig dem Herrn wurden in die metallenen Türgriffe des Hauses von Präsident Brigham Young eingraviert. Diese Verweise auf Heiligkeit an scheinbar ungewöhnlichen oder unerwarteten Orten erschienen so manchem vielleicht unpassend, aber sie deuten darauf hin, wie weitreichend und beständig wir den Blick auf Heiligkeit richten müssen. Vom Fleisch des Erretters zu nehmen und sein Blut zu trinken bedeutet, aus unserem Leben alles zu entfernen, was mit einem christlichen Charakter unvereinbar ist, und uns Christi Eigenschaften anzueignen. Hierin liegt die tiefere Bedeutung von Umkehr, dass man sich nicht nur von früherer Sünde abwendet, sondern sein Herz und seinen Willen Gott zuwendet und vorwärts geht. So wie es auch meinem Freund in seinem aufschlussreichen Traum geschah, zeigt Gott uns unsere Fehler und Schwächen, aber er hilft uns auch, aus Schwächen Stärken zu machen. Wenn wir aufrichtig fragen, was fehlt mir jetzt noch, lässt er uns nicht im Trüben fischen, sondern antwortet voller Liebe um unseres Glückes willen und schenkt uns Hoffnung. Das Streben nach Heiligkeit ist eine kraftraubende Anstrengung und sie wäre furchtbar beängstigend, wenn wir dabei allein wären. Die herrliche Wahrheit ist, dass wir nicht allein sind. Wir haben die Liebe Gottes, die Gnade Christi, den Trost und die Führung durch den Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit unseren Mitbrüdern und Schwestern im Leib Christi, die uns unterstützen. Geben wir uns nicht damit zufrieden, wo wir gerade stehen, sondern lassen wir uns auch nicht entmutigen. In einem einfachen, doch nachdenklich stimmenden Kirchenlied werden wir ermahnt: Nimm dir Zeit, Nimm Zeit dir, sei heilig, die Welt eilt voran, sinne nach und sei Jesus dem Herrn zugetan. Den Blick richte auf Jesus, sollst sein, so wie er. In deinem Verhalten sehe jeder den Herrn. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, und dafür, dass diejenigen, die sein Fleisch essen und sein Blut trinken, das ewige Leben haben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir bedanken uns bei allen, die mitgewirkt haben, und danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach Elder Hollands Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied Faith in Every Footstep. Danach spricht Elder Massimo De Feo von den 70ern das Schlussgebet.
Die Heiligen Schriften wurden geschrieben, damit sie uns ein Segen sind und uns Mut machen. Und das tun sie auch. Wir danken dem Himmel für jedes Kapitel und jeden Vers, den wir erhalten haben. Doch ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass uns hin und wieder eine Schriftstelle daran erinnert, dass wir den Erwartungen nicht so ganz gerecht werden? Beispielsweise beginnt die Bergpredigt mit wohltuenden, sanften Seligpreisungen. Doch in den Versen danach wird uns unter anderem gesagt, dass wir nicht nur nicht töten sollen, sondern noch nicht einmal zürnen dürfen. Wir sollen nicht nur keinen Ehebruch begehen, sondern auch keine unreinen Gedanken haben. Denen, die uns das Hemd wegnehmen wollen, sollen wir auch noch unseren Mantel geben. Wir sollen unsere Feinde lieben, diejenigen segnen, die uns verfluchen, und denen Gutes tun, die uns hassen. Wenn das Ihr Morgenstudium ist, dann sind wir sicher, dass die Noten auf Ihrem Evangeliumsabschlusszeugnis nicht so rühmlich sein werden. Doch das letzte Gebot in dieser Liste gibt uns dann den Rest. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Nach dieser letzten Aufforderung wollen wir nur noch ins Bett und uns die Decke über den Kopf ziehen. Solche zelestialen Ziele erscheinen uns unerreichbar. Doch ganz gewiss hat der Herr uns kein Gebot gegeben, von dem er wusste, dass wir es nicht halten können. Sehen wir uns diese Zwickmühle einmal näher an. Überall in der Kirche höre ich viele über sich sagen, ich bin einfach nicht gut genug. Ich mache so viel falsch. Ich werde dem allen niemals gerecht. Ich höre das von Teenagern. Ich höre es von Missionaren. Ich höre es von Neubekehrten. Ich höre es von altgedienten Mitgliedern. Eine Schwester in der Kirche, Darla Isaacson, hat ganz richtig festgestellt, dass der Satan es irgendwie geschafft hat, Bündnisse und Gebote wie Flüche und Verdammnis aussehen zu lassen. Bei einigen Menschen hat er die Ideale und die Inspiration des Evangeliums in Selbstverachtung und einen Quell des Elends verkehrt. Was ich jetzt sage, stellt kein Gebot, das Gott uns je gegeben hat, in Abrede oder macht Abstriche davon. Ich glaube an Gottes Vollkommenheit und ich weiß, dass wir seine Geistsöhne und Töchter sind und das Potenzial in uns tragen, so zu werden wie er. Ich weiß auch, dass wir uns als Kinder Gottes nicht selbst verachten oder herabwürdigen dürfen. Als würde es uns irgendwie zu dem Menschen machen, der wir nach Gottes Willen einmal werden sollen, wenn wir uns kasteien. Nein. Wenn wir bereit sind, umzukehren und nach mehr Rechtschaffenheit streben, glaube ich, dass wir an uns arbeiten können, ohne dass wir davon Magengeschwüre oder Bulimie bekommen. Dass wir uns niedergeschlagen fühlen oder unser Selbstwertgefühl darunter leidet. Das wünscht sich der Herr nämlich nicht für ein PV-Kind oder jeden anderen, der von ganzem Herzen singt: Ich möchte so sein wie Jesus. Damit wir das alles richtig einordnen, möchte ich daran erinnern, dass wir in einer gefallenen Welt leben
Und bis auf Weiteres sind wir ein gefallenes Volk. Wir sind im telestialen Reich, mit T, nicht mit C. Wie Präsident Russell M. Nelson einmal gesagt hat, steht die Vollkommenheit hier auf Erden noch aus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns mit seiner Predigt über dieses Thema nicht unsere Verfehlungen um die Ohren hauen wollte. Nein, ich glaube, er wollte damit besonders hervorheben, wer Gott, der ewige Vater, ist und was wir mit ihm in der Ewigkeit erreichen können. Auf jeden Fall bin ich trotz meiner Unvollkommenheiten dankbar zu wissen, dass zumindest Gott vollkommen ist. Dass zumindest er beispielsweise fähig ist, seine Feinde zu lieben. Denn allzu oft sind wir alle wegen des natürlichen Menschen in uns manchmal dieser Feind. Wie dankbar bin ich, dass zumindest Gott diejenigen segnen kann, die ihn schlecht behandeln. Denn ganz ohne Absicht behandeln wir alle ihn manchmal schlecht. Ich bin dankbar, dass Gott barmherzig ist und ein Friedensstifter. Denn ich brauche Barmherzigkeit und die Welt braucht Frieden. Selbstverständlich trifft alles, was wir über die Eigenschaften des Vaters sagen, auch auf seinen einzig gezeugten Sohn zu, der lebte und starb und nun die gleiche Vollkommenheit besitzt. Dem möchte ich aber gleich noch hinzufügen, wenn wir den Blick mehr darauf richten, was der Vater und der Sohn erreicht haben, statt auf unsere Verfehlungen, ist das noch lange keine Rechtfertigung für ein disziplinloses Leben oder dafür, unsere Maßstäbe hinunterzuschrauben. Nein, das Evangelium war von Anfang an dazu da, die Heiligen zu rüsten, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Ich möchte damit lediglich sagen, dass eine Schriftstelle oder ein Gebot uns manchmal nur daran erinnern soll, wie herrlich Christus in seiner vollendeten Gestalt tatsächlich ist und in uns mehr Liebe und Bewunderung für ihn wecken und den Wunsch verstärken soll, wie er zu sein. Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen, bittet uns Moroni. Liebt Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Dann seid ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen. Unsere einzige Hoffnung auf wahre Vollkommenheit ist, dass wir sie als Geschenk vom Himmel empfangen. Wir können es nicht verdienen. Die Gnade Christi bietet uns also nicht nur die Befreiung von Leid und Sünde und Tod, sondern auch die Befreiung von unserer ständigen Selbstkritik. Lassen Sie mich dies anhand eines Gleichnisses des Erlösers noch ein wenig anders erläutern. Ein Diener schuldete seinem König 10.000 Talente. Als der Herr hörte, wie der Diener ihn um Geduld und Barmherzigkeit anflehte, hatte er Mitleid mit dem Diener und schenkte ihm die Schuld. Doch dann weigerte sich eben dieser Diener einem anderen, die 100 Denare, die dieser ihm schuldete, zu erlassen. Als der König das hörte, warf er dem ersten Diener vor, hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Unter Fachleuten ist man sich nicht ganz einig, wie viel die hier genannten Beträge wert waren. Und vergeben Sie mir bitte den Bezug zur US-Währung hier. Aber nehmen wir der Einfachheit halber an, die 100 Denare, die nicht erlassen wurden, wären heute $100 wert. Dann entsprächen die 10.000 Talente, die so großzügig erlassen wurden, etwa einer Milliarde Dollar oder mehr. Für Privatschulden ist das ein astronomischer Betrag, völlig jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Und niemand kann für so viel einkaufen gehen. Aber bei diesem Gleichnis soll der Betrag ja unvorstellbar sein. Er soll jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Von unserer Fähigkeit, ihn zu bezahlen, ganz zu schweigen. Das liegt daran, dass da keine Geschichte über zwei streitende Diener im Neuen Testament steht. Die Geschichte handelt von uns, der gefallenen Menschheit. Wir alle sind sterbliche Schuldner, Übertreter und Gefangene. Wir alle sind Schuldner und der Schuldspruch für uns alle lautet Gefängnis. Dort wären wir auch alle geblieben, wäre unser König nicht so gnädig gewesen, uns freizulassen, weil er uns liebt und von Mitleid mit uns bewegt ist. Jesus nennt hier einen unermesslichen Betrag, weil sein Sühnopfer ein unermessliches Geschenk ist, das für einen unvorstellbaren Preis erkauft wurde. Das scheint mir zumindest teilweise hinter der Aufforderung Jesu zu stehen, vollkommen zu sein. Wir mögen noch nicht in der Lage sein, die 10.000 Talente Vollkommenheit an den Tag zu legen, die der Vater und der Sohn erreicht haben. Aber es ist nicht zu viel verlangt, wenn sie uns bitten, im Kleinen mehr wie ein Gott zu sein und zumindest mit einem 100-Denar-Grad an Vollkommenheit zu reden und zu handeln, zu lieben und zu vergeben, umzukehren und uns zu verbessern. Denn dies liegt eindeutig im Rahmen unserer Fähigkeiten. Meine Brüder und Schwestern, abgesehen von Jesus hat niemand diese Reise durchs Erdenleben, die wir gerade durchlaufen, fehlerfrei gemeistert. Darum hoffe ich, dass wir auf Erden danach streben, uns stetig zu verbessern, ohne in krankhaften Perfektionismus zu verfallen, wie ihn Verhaltensforscher nennen. Einen solchen Anspruch sollten wir weder an uns selbst noch an andere stellen. Und so möchte ich hinzufügen, auch nicht an diejenigen, die berufen sind, in der Kirche zu dienen. Und das ist bei uns Heiligen der letzten Tagen jeder. Denn wir alle sind irgendwo zu dienen berufen. Leo Tolstoi erzählte in diesem Zusammenhang einmal von einem Priester, der von einem Gemeindemitglied kritisiert wurde, weil er nicht ganz so zielbewusst lebte, wie er sollte. Der Kritiker folgerte daraus, dass die Grundsätze, die der unzulängliche Prediger verkündete, genauso unzulänglich sein müssten. Dieser Kritik begegnet der Priester mit den Worten: Betrachten Sie mein jetziges Leben jetzt und vergleichen Sie es mit früher. Sie werden feststellen, dass ich versuche, nach den Lehren zu leben, die ich verkünde. Da der Priester den hohen Maßstäben, die er verkündet, nicht gerecht werden kann, gibt er zu, dass er versagt hat. Doch dann sagt er: Greifen Sie mich an, wenn Sie wollen. Das tue ich auch. Aber greifen Sie nicht den Weg an, den ich beschreite. Wenn ich den Weg heimwärts kenne, ihn jedoch trunken gehe, wird er dadurch weniger richtig, nur weil ich hin und her taumele? Rufen Sie nicht händereibend: Seht ihn euch an, da verkriecht er sich in seinem Sumpf. Nein, seien Sie nicht schadenfroh. Helfen Sie mir lieber, wenn ich versuche, den Weg zurück zu Gott zu gehen. Brüder und Schwestern, jeder von uns strebt danach,
ein christlicheres Leben zu führen, als er es oftmals zustande bringt. Wenn wir dies ehrlich eingestehen und uns Mühe geben, uns zu verbessern, sind wir nicht Scheinheilige, sondern Menschen. Lassen wir nicht zu, dass unsere eigenen Dummheiten hier auf Erden und die unvermeidlichen Fehler selbst der Besten in unserem Umfeld uns zu Zynikern machen. Was die Wahrheiten des Evangeliums oder die Hoffnung für unsere Zukunft oder die Möglichkeit wahrer Frömmigkeit anbelangt. Wenn wir uns beharrlich weiter bemühen, wird irgendwann in der Ewigkeit unsere Läuterung abgeschlossen und vervollständigt. Und das ist im Neuen Testament mit Vollkommenheit gemeint. Ich gebe Zeugnis für diese großartige Bestimmung, die uns durch das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus zugänglich gemacht wurde. Er selbst ging von Gnade zu Gnade, bis er in seiner Unsterblichkeit eine vollkommene Fülle zelestialer Herrlichkeit empfing. Ich gebe Zeugnis, dass er uns jetzt und jederzeit mit seinen von Nägeln gezeichneten Händen eben diese Gnade gewährt. Er steht uns bei und macht uns Mut, bis wir eines Tages sicher zu Hause angekommen sind und von unseren himmlischen Eltern in die Arme geschlossen werden. Diesem vollkommenen Augenblick strebe ich alle Tage entgegen, wenn auch nur unbeholfen. Für dieses vollkommene Geschenk bin ich alle Tage dankbar, wenn auch nur unzulänglich. Dies tue ich im Namen der Vollkommenheit selbst, im Namen dessen, der niemals unbeholfen oder unzulänglich war und der doch alle liebt, die es sind. Ja, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven,
geliebter Vater im Himmel, wir freuen uns am Ende dieser wunderbaren ersten Generalkonferenzversammlung über den Geist, den wir gespürt haben, für den Glauben, der gestärkt wurde. Wir danken dir, Vater, für deine Propheten. Wir sind so dankbar für den Erlösungsplan. Wir sind dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes. Und wir lieben dich, Vater. Wir lieben deinen Sohn, unseren Erretter. Wir bitten nun für unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, mögen deine Engel ihn begleiten. Wir beten für die Brüder in der ersten Präsidentschaft und dem Kollegen der 12 Apostel. Mögen sie dir immer gut dienen. Wir beten für diejenigen, die Kämpfe durchzufechten haben, die Herausforderungen haben, körperlich oder geistig. Mögen sie Kraft und Glauben finden, Frieden und Trost in Christus. Bitte segne unsere Missionare auf der Welt, dass sie der Welt ein Licht sind. Wir beten für die Jugend der Kirche, die heranwachsende Generation. Möge sie ihre wahre Bestimmung erkennen und in dieser bedrängten Welt richtig handeln. Mögen wir eins sein, als Kirche, als Familien und uns am Evangelium deines Sohnes erfreuen und die Segnungen aus dem Sühnopfer genießen. Und mögen wir glücklich sein und uns nicht entmutigen lassen und im Glauben weiter vorangehen, bis wir vollkommen gemacht werden in Christus. Darum beten wir demütig und wir lieben dich, Vater, im Namen deines Sohnes, unseres Erretters, des lebendigen Brotes, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.